Psalm 8. Herr, unser Herrscher, groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Aus dem Mund der Kinder erklingt dein Lob. Es ist stärker als der Fluch deiner Feinde. Erlahmen muss da ihre Rachsucht. Beschämt müssen sie verstummen. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne. Allen hast du ihre Bahnen vorgezeichnet. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Ja, du bist ihm eine hohe Stellung gegeben, nur wenig niedriger als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Allen hast du ihm zu Füßen gelegt. Die Schafe und Rinder, die Tiere des Feldes, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im weiten Meer. Herr, unser Herrscher, groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht.
Ich habe vor einigen Wochen eine Predigt hier bei euch gehalten zum Thema künstliche Intelligenz. Und die heutige Predigt soll ein Stück weit an diesen Gedanken anknüpfen und sich mit dieser Frage beschäftigen, was macht den Menschen zum Menschen? Was macht uns einzigartig? Zu Beginn möchte ich ein wenig darüber nachdenken, was unterscheidet uns denn von den Tieren? Und da gibt es verschiedene Überlegungen, verschiedene Ideen dazu, was macht den Menschen so besonders? Und da könnte man meinen, ja, der Mensch, der hat eine Seele und Tiere haben keine Seele. Aber das stimmt nicht. Ich lade euch ein, dass ihr eure Bibeln zur Hand nehmt, dass ihr mit mir aufschlagt. Heute braucht ihr schnelle Finger, wir werden viele Bibeltexte und Abschnitte betrachten und aus diesem Reichtum des Wortes Gottes schöpfen. Schlagt gerade den Beginn im Buch, ersten Buch Mose im ersten Kapitel auf. Dort lesen wir zwei Verse. Und den Text im Kapitel 2, vielleicht Vers 7, wenn wir den zuerst lesen, der ist uns gut bekannt. Zweites Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7. Da wird gesagt, Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das ist also Gott und er haucht seinen Odem oder auch diesen Ruach, dieser Geist Gottes eigentlich, das ist immer das gleiche Wort, das gebraucht wird, im Grunde der Geist, der auch am Anfang über dem Wasser geschwebt ist, den haucht Gott den Menschen in seine Nase und so wird der Mensch eine lebendige Seele. Und das wirkt wie etwas ganz Einzigartiges, was hier passiert. Aber auch schon im ersten Kapitel, im Vers 20, ist ein interessanter Vers, da steht, und Gott sprach, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögel sollen über die Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und auch wenn die meisten Übersetzungen hier zwei verschiedene Begriffe gebrauchen, so steht hier doch im Hebräischen genau das Gleiche, nämlich Gott sprach, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Seelen wimmeln. Also, Tiere haben Seelen, beziehungsweise sind lebendige Seelen und auch der Mensch ist eine lebendige Seele. Eine Einheit aus Materie, die mit dem Geist Gottes versehen ist und durch den Geist Gottes am Leben erhalten wird. Gott hat ja vielleicht dem Menschen in besonders naher Weise, hat ihm ja diesen Hauch in die Nase hineingeatmet, das macht ihn vielleicht besonders. Aber wenn wir ins siebte Kapitel vom ersten Buch Mose gehen, und dort die Verse 21 und 22 lesen, finden wir ein weiteres interessantes Element. Erstes Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 21 und 22. Da sind wir in der Beschreibung der Sintflut. Und da steht, da kam alles Fleisch um, das sich auf der Erde regte. Alles an Vögeln und an Vieh und an Tieren und an allem Gewimmel, das auf der Erde wimmelt, und alle Menschen. Alles starb, in dessen Nase ein Hauch von Lebensodem war. Von allem, was auf dem trockenen Land lebte. All diese Tiere und der Mensch, sie alle haben den Odem Gottes, diesen Geist Gottes, der sie am Leben erhält, bekommen. Vielleicht ist es die Fähigkeit, Mitgefühl zu haben, Empathie und Gefühle zu spüren. Aber jeder von euch, der vielleicht einen Hund zu Hause hat, der weiß, das ist es auch nicht. Hunde freuen sich beispielsweise unglaublich, wenn sie gelobt werden. Oder auch ein Pferd freut sich, wenn es was richtig gemacht hat. Ich habe mal einen Dokumentarfilm gesehen von einer Elefantenmutter, die ein Junges geboren hat, und dann ist das irgendwie im Laufe der Geburt gestorben, und dann ist diese Elefantenmutter hin und hat das gestreichelt, und man konnte sehen an den Augen dieses Tieres, wie traurig sie war. Und ich glaube, dass wir auch diesen Gedanken der Empfindsamkeit der Geschöpfe Gottes, auch der Tiere in dieser Welt, durchaus auch in der Bibel finden können. Beispielsweise im Römerbrief in Kapitel 8. Römer Kapitel 8, ich lese dort die Verse 19 bis 23. Da übersetzt die Elberfelder Bibel folgendermaßen in Römer 8, Vers 19 bis 23. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, und das Wort, das hier gebraucht wird, kann man auch übersetzen, wie Luther beispielsweise, die Kreatur, das Geschöpf. Das sehnsüchtige Harren der Geschöpfe wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und jetzt nochmal diese Betonung, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung oder die Gesamtheit der Kreaturen zusammen seufzt, Luther übersetzt, sich ängstet und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Auch Tiere haben Gefühle, haben Empathie. Auch Tiere sind wie wir Menschen darauf angelegt, in Gemeinschaft zu leben. Natürlich, es gibt auch manche, die ganz für sich alleine existieren, aber die meisten Wesen sind in Gruppen, sind soziale Wesen. Es gibt vielleicht nicht alle, aber doch zumindest einige höhere Lebewesen, die in der Lage sind, auch vorausschauend zu planen. Ein Stück weit sogar einen Blick in ihre eigene Zukunft zu werfen. Ich habe ein Beispiel gehört vor kurzem von einem Affen in einem Zoo. Der war irgendwie gelangweilt und dann hat er sich angewohnt, so Haufen von Steinen zu sammeln. Hat irgendwo einen Haufen gemacht und dann in der Früh, wenn der Zoo geöffnet hat und die Besucher kamen, dann lief er zu seinem Haufen hin und hat auf die geschossen. Und natürlich haben das dann die Besucher mitbekommen und im Laufe der Zeit sind die, wenn sie gesehen haben, oh, der läuft zu dem Haufen hin, auf Distanz gegangen. Aber dann hat er sich was Neues einfallen lassen, und zwar hat er einen weiteren Haufen gemacht, den hat er mit Blättern bedeckt. Dann ist er ganz unauffällig daneben gesessen und erst wenn jemand in seine Nähe gekommen ist, hat er schnell hingegriffen und einen Stein geworfen. Das ist also auch durchaus eine ziemlich beeindruckende Fähigkeit. Es gibt auch Beispiele von Tieren, die selbstlos in gewisser Weise sich selbst aufopfern zum Wohle anderer. Sogar das gibt es. Ihr habt vielleicht Beispiele auch schon gehört von Delfinen, die einen über Bord gegangenen Menschen gerettet haben, indem sie ihn ans Ufer gebracht haben. Sie nehmen sich auch der Not anderer Delfine in ihrem eigenen Rudel an. Und vermutlich haben auch die einen oder andere von euch schon einmal gesehen, wie ein Hund oder miterlebt, wie ein Hund einen Menschen, der in Gefahr ist, rettet und dabei sein eigenes Leben riskiert. Zum Beispiel habe ich mal ein Video gesehen von einem Kind, das in den Fluss gefallen ist und der Hund von sich aus schwimmt hin und riskiert sein Leben und rettet das Leben von diesem kleinen Kind. Und zu beiden, Mensch wie Tier, hat Gott gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das sind also alles Dinge, die haben wir mit den Mitgeschöpfen sozusagen auf dieser Welt gemeinsam. Aber natürlich gibt es dann doch auch ganz wesentliche Unterschiede. Und dazu lade ich euch ein, noch einmal im ersten Buch Mose aufzuschlagen. Und im Text, den wir vorher gerade gelesen haben, im ersten Kapitel, noch den Vers 26 hinzuzunehmen. Genesis Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Da spricht Gott, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und dann noch im Vers 28 geht es weiter. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und dann haben wir noch einen weiteren Gedanken im zweiten Kapitel, in Vers 15, wo beschrieben wird, Gott nimmt Adam und Eva und er setzt sie in diesen besonderen Garten in der Mitte der Welt sozusagen und dort gibt er ihnen den Auftrag, Kapitel 2, Vers 15, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und hier finden wir jetzt einige ganz zentrale Elemente. Es sind im Wesentlichen drei Dinge. Das ist zum einen, dass der Mensch auf irgendeine Art und Weise Gott ähnlich ist. Er ist in seinem Bild geschaffen. Und das unterscheidet ihn von den Tieren. Auf der anderen Seite wird ihm auch der Auftrag gegeben, sozusagen anstelle von Gott, als Repräsentant Gottes auf dieser Welt, die Herrschaft auszuüben. Und das zu bewahren, was Gott ihm gegeben hat. Nur der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen und ihm ähnlich. Und diese Aspekte, die wir jetzt hier in einer schönen Art und Weise beschrieben finden, die werden auch im Psalm 8, den wir bereits zu Beginn gehört haben, auf eine unglaublich schöne poetische Art ausgedrückt. Ich lade euch ein, schlagt mit mir noch Psalm 8 auf. Und auch dort finden wir diese unterschiedlichen Aspekte. Ich lese das hier noch einmal nach der Elberfelder Übersetzung, ist das hier, glaube ich, Psalm 8, ich lese ab Vers 2. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen und zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott oder die Engel, je nachdem wie man das Wort Elohim an dieser Stelle hier übersetzt. Elohim kann beides meinen. Elohim ist einfach ein Begriff für himmlische Wesen. Du hast den Menschen wenig geringer gemacht als Elohim. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über deine Werke, über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder, allesamt und auch die Tiere des Feldes. Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und auch hier haben wir wieder diese Aspekte. Zum einen die Beschreibung davon, dass der Mensch nur ein wenig niedriger als die Engel oder vielleicht sogar ein wenig niedriger als Gott selbst geschaffen wurde. Gott hat den Mensch mit Herrlichkeit und mit Ehre gekrönt. Das ist also auch eine Art von Glanz oder Schönheit oder Herrlichkeit, irgendeine besondere Auszeichnung, die Gott dem Menschen gegeben hat. Und schließlich hat Gott den Menschen gemacht zum Herrn über das Werk seiner Hände. Dieser Herrschaftsauftrag, den wir bekommen haben. Und in Psalm 8 gibt es natürlich auch einige Aspekte, die sind etwas schwer verständlich. Was ist das mit diesen Kindern? Warum sind da sind Babys und die schreien und mit ihrem Geschrei machen sie die Widersacher Gottes zunichte? Der Psalm 8 wird interpretiert und aufgegriffen im Neuen Testament. Von Jesus selbst an vielen Stellen und auch von seinen Jüngern. Und dort bekommen wir ein Stück weit eine Erklärung für manche dieser Geheimnisse in diesem Text. So lade ich euch ein, jetzt das Neue Testament mit mir aufzuschlagen und einige dieser Texte, wo der Psalm zitiert wird, zu lesen. Zuerst gehen wir ins Matthäusevangelium und dort im Kapitel 21, Matthäus Kapitel 21, dort lesen wir gleich die Verse 15 und 16. Das ist, als Jesus in die Stadt Jerusalem hineinzieht, er reitet auf einem Esel, die Menschen legen ihre Kleider vor ihm auf den Weg und dann erschallt dieser Ruf, Hosianna, Hosianna, dem Sohn Davids. Und dann finden sich dort auch Kinder. Und die Kinder loben Jesus, die Kinder bekennen Jesus als den Sohn Davids, als den Messias. Und davon lesen wir jetzt in diesen zwei Versen, 15 und 16. Matthäus 21, 15. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und Jesus zitiert hier das griechische Alte Testament, das in der damaligen Zeit so weit verbreitet war. Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und Jesus bezieht damit diesen Psalm 8, aber nicht nur diesen Vers, sondern die ganze Beschreibung auch indirekt gleich auf sich selbst. Im Prinzip sagt er, dieser Text auch wird in mir erfüllt. Und ein erstes deutliches Zeichen sind diese Kinder, die Jesus preisen. Dann haben wir einen weiteren Abschnitt im Hebräerbrief, der auch auf Christus hingedeutet wird. In Hebräer Kapitel 2 lese ich die Verse 5 bis 9. Hebräer 2, die Verse 5 bis 9. Nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Es bezeugt aber einer an einer Stelle und spricht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Wenn er ihm aber alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Und was hier passiert ist, dieser ausgedehnte Abschnitt aus Psalm 8 wird auf Jesus hin gedeutet. Es ist Jesus, der mit Preis und Ehre, mit Herrlichkeit gekrönt wird. Es ist der Sohn Gottes, der eine kleine Zeit sich erniedrigt hat und niedriger wurde als die Engel. Der Mensch wurde sogar. Und der schließlich in seinem Tod diese Ehre erlangt hat, von der wir heute auch in der Sabbatschule gesprochen haben. Ich lese noch einen weiteren Text in 1. Korinther, Vers 15, wo Paulus wiederum hier den Psalm 8 zitiert. 1. Korinther 15, die Verse 22 bis 26. Dort lesen wir, denn wie sie in Adam alle sterben, das ist 1. Korinther 15, ab Vers 22, wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind aber, der vernichtet wird, ist der Tod. Und hier haben wir die Beschreibung davon, wie Gott Christus alles in die Hände gibt, bis jede Macht und jede Gewalt unter seine Herrschaft gelegt wurde, bis hin zur Vernichtung des Bösen und des Todes. Und hier haben wir sogar die Beschreibung, wie Christus das am Ende dann dem Vater wieder zurück in die Hände gibt. Er behält diese Ehre also sozusagen gar nicht für sich selbst. Und wir haben diesen Gedanken, und das ist schön, und damit möchte ich überleiten in den nächsten Teil schon meiner Predigt. Jesus ist der Erste. Er ist in allem der Erste. Was aber bedeutet, dass andere ihm nachfolgen werden. Er ist nicht der Einzige. Er ist nicht ausschließlich derjenige, der Preis und Ehre und Tod und neues Leben empfängt. Er ist der Erste. Der Erstling in allem. Und in Jesus wird auch das, was wir in Psalm 8 gelesen haben, diese verschiedenen Aspekte, die Ebenbildlichkeit, die Herrlichkeit, die Herrschaft, wiederum uns verliehen. Und mit diesem Gedanken möchte ich mich gerne ein wenig in den nächsten Minuten beschäftigen. Ich lade euch ein, noch den Kolosserbrief aufzuschlagen, im ersten Kapitel, Kolosser Kapitel 1, der ganz ähnlich ist im Grunde wie der Beginn des Hebräerbriefes. Auch in Hebräer Kapitel 1 haben wir ganz ähnliche Worte, die hier gebraucht werden. Aber jetzt lesen wir noch Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 18. Diese unglaubliche Beschreibung von Jesus, die hier gegeben wird. Kolosser Kapitel 1, Verse 15 bis 18. Er, Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus ist das Bild Gottes. Er ist das Ebenbild unseres Vaters im Himmel. Und das Wort, das hier gebraucht wird, wie auch im ersten Kapitel des Hebräerbriefes, ist ein ganz besonderes und spannendes Wort. Das Wort hier im Griechischen ist Charakter. Und das kommt uns bekannt vor, oder? Der Charakter. Der Charakter, das ist das Wesen eines Menschen, die Prägung eines Menschen. Das, was sein Verhalten anderen gegenüber zum Ausdruck bringt, seine Eigenschaften, sein innewohnendes Sein. Und dieses Wort Charakter, im ursprünglichen Sinn, im Griechischen, bedeutet eigentlich etwas ganz anderes in gewisser Weise. Es ist eine Art Abstraktion, und zwar Charakter ist eigentlich das Siegel, beziehungsweise der Siegelabdruck. Und was wir hier finden, ist die Beschreibung davon, dass Jesus der Abdruck Gottes ist. Er ist wie das Siegel, das wir sehen können, dass die Form, die der Siegelstempel aufweist, für uns sichtbar macht. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir im Deutschen, in der Art, wie wir diese beiden Begriffe verwenden, oft gar nicht unterscheiden. Was ist jetzt das Siegel? Ist das das Siegel? Ja. Ist das das Siegel? Ja. Natürlich, man kann sagen, das ist der Siegelstempel und der Siegelabdruck, aber die meisten würden sagen, das ist dein Siegel, das ist dein Siegel. Und das wird als Bild gebraucht, um Christus und seinen Vater zu beschreiben. Er ist der Abdruck der Charakter Gottes, der für uns sichtbar wird. Und dieser Gedanke des Abdrucks, der ist ganz zentral. Wir finden auch noch ein weiteres Bild, einen weiteren Gedanken, den Jesus selbst gebraucht. Und das ist eine ähnliche Vorstellung oder auch eine ähnliche Art und Weise, wie das nämlich entsteht, wenn wir eine Münze ansehen. Eine Münze hat eine Prägung. Auf einer Münze ist ein Bild zu sehen. Meistens das Bild einer Person. Und Jesus gebraucht, als er konfrontiert wird und er gefragt wird, ja, müssen wir die Steuern geben? Zahlen deine Jünger die Steuer? Ihr kennt die Aussage, die Jesus macht. Er sagt, zeigt mir die Münze. Wessen Abbild trägt sie? Des Kaisers. Und dann sagt Jesus, gebt des Kaisers, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Und hier haben wir einen wunderschönen Gedanken drinnen enthalten, nämlich, dass die Münze, die das Bild des Kaisers trägt, gehört dem Kaiser. Aber wir Menschen, wir tragen das Bild Gottes. Deswegen gehören wir Gott. Das macht Jesus in dieser Situation deutlich. Und er greift den Gedanken von der Münze ja auch noch an einer anderen Stelle auf, in dem Gleichnis von dieser Frau, die von ihren 10 Münzen eine verliert. Und sie stellt den ganzen Haushalt auf den Kopf, um diese eine verlorene Münze wiederzufinden. Und jetzt habe ich noch eine andere Münze für euch mitgebracht. Und die sieht so aus. Könnt ihr darauf irgendetwas erkennen? Also, ich kann nichts darauf erkennen, ich bin nah genug dran. Ist diese Münze noch irgendwas wert? Obwohl sie so schmutzig ist? Da könnte man doch sagen, ach, die ist so verdreckt, da ist Wachs und Asche und Kohle drauf, die kann ich in den Müll werfen. Sollte ich die in den Müll werfen? Nein, das wäre verrückt. Denn diese Münze, obwohl sie verschmutzt ist und obwohl das Abbild dessen, der darauf eingeprägt ist, nicht mehr erkennbar ist, hat immer noch genau den gleichen Wert. Und sie kann gereinigt werden, um das Bild wieder sichtbar zu machen. Und genau das ist es, was Christus mit uns macht. Das ist eines der hauptsächlichen Ziele, das Jesus mit uns verfolgt. Der Wert des Menschen ist nicht vermindert dadurch, dass er sündig ist. Er ist nicht vermindert dadurch, dass wir gefallen sind und dass wir so viele Dinge tun, die nicht Gott verherrlichen. Aber trotzdem möchte er uns aus diesem Zustand wieder dahin bringen, dass wir Gott darstellen können, auf die richtige Art und Weise. Und das finden wir wiederum an einigen anderen Stellen im Neuen Testament. Ich lade euch ein, dass wir im Römerbrief das Kapitel 8 aufschlagen. Römer Kapitel 8, und dort werde ich die Verse 28 bis 30 lesen. Römer 8, Vers 28 bis 30. Und dort wird jetzt, was wir vorher von Jesus gelesen haben, Jesus, der die Herrlichkeit ist, der all das von Gott geschenkt bekommt, auch ein Stück weit schon auf uns übertragen. Ich lese dort ab Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und da begegnen uns wieder diese Gedanken. Alle Menschen, die dem Ruf Jesus folgen, die dieser Berufung von Jesus zur Nachfolge annehmen, die sind von ihm auserkoren dafür, in seinem Bild gestaltet zu werden. Es ist sozusagen unsere Bestimmung, Jesus gleich zu sein. Das ist der Sinn und die größte Bestimmung unseres Lebens. Und bei dieses Jesus gleichgestaltet werden, das ist keine einmalige Sache, die in einem Moment passiert, sondern es ist ein Prozess. Und die Beschreibung davon finden wir im 2. Korintherbrief, im Kapitel 3. 2. Korinther 3, die Verse 17 und 18. Dort lesen wir: Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und dieses von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, das deutet schon diesen Prozess an, dass das etwas ist, was voranschreitet ist. Die Herrlichkeit wird immer größer, immer weiter, immer schöner. Und was hier der Paulus aufgreift, ist ja diese Situation im Alten Testament, wo Mose von Angesicht zu Angesicht Gott begegnet ist. Und als er vom Berg herabkommt, leuchtet sein Angesicht. Die Gegenwart Gottes und das Anschauen von Gott hat auf ihn abgefärbt. Es hat ihn selbst zum Leuchten gebracht, sodass als er runterging zum Volk, musste er sein Gesicht bedecken, weil das Volk das nicht ausgehalten hat. Aber was er jetzt hier sagt, ist, in Christus ist diese Decke abgetan worden. Wir brauchen uns nicht mehr länger davor fürchten, Gott anzusehen. Denn wir dürfen ihn in Jesus erkennen. Und dadurch, dass wir Jesus begegnen, dass wir uns mit Jesus beschäftigen, dadurch, dass wir Jesus nahe sind, verändert seine Herrlichkeit und sein Licht uns, sodass auch wir leuchten und dass wir diese Herrlichkeit Gottes auch widerspiegeln. So wie Mose. Lasst uns noch einmal zurück ins Buch Genesis gehen. Gott hat seinem Volk die Gebote geschenkt. Das ist im 2. Buch Mose, als sie aus Ägypten hinausgehen, auf steinernen Tafeln geschrieben. Und da ist gleich am Anfang dieses Gebot, der Mensch soll sich kein Bild von Gott machen. Und im Besonderen natürlich diese Bilder auch nicht anbeten. Er soll sich kein Bild von Gott machen, um es anzubeten. Natürlich gibt es verschiedene Ideen darüber, warum ist das so wichtig, dass der Mensch sich kein Bild von Gott macht. Klar, falsche Anbetung, Götzendienst, das ist alles wichtig. Aber ich glaube, es hat noch einen weiteren Grund. Der Mensch soll sich kein Bild von Gott machen, weil Gott bereits ein Bild von sich gemacht hat. Das sind wir. Der Mensch ist das Bild Gottes. Der Mensch ist genau das, was die Götzenbilder damals sein sollten, nämlich ein Abbild und eine Repräsentation für Gott in dieser Welt. Etwas, wodurch andere Menschen Gott sehen und erkennen können. Wir sind ein Bild Gottes. Wir leuchten. Wir bringen den Glanz Gottes in das Leben anderer Menschen. Dieses Bild Gottes ist durch die Sünde verloren gegangen oder zumindest verunreinigt worden, sodass es in den meisten Menschen oder in vielen Menschen vielleicht nur noch ansatzweise erkennbar ist. Es ist sozusagen überschüttet mit viel anderem, was nicht Gott darstellt. Und es gibt da eine ganz interessante Beobachtung, wenn wir gerade an den Beginn wieder aus dem 1. Buch Mose gehen, wo ja gesagt wurde, dass Gott Adam, den Menschen, in seinem Bilde und ihm ähnlich geschaffen hat. Der Sündenfall passiert und im nächsten Kapitel, Genesis 4, lesen wir, dass Eva einen Sohn bekommt, den Kain, und sie sagt, ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Sie glaubt vielleicht, das ist der Erlöser, schon das ist der, der verheißen ist, der uns retten wird. Aber dann, wir kennen die Geschichte, erweist sich dieser Kain alles andere als ein Retter. Er erweist sich als der erste Mörder dieser Welt. Und so wird Kain in diesem Moment kein Abbild Gottes, sondern ein Abbild des Widersachers. Er ist sozusagen ein Bild für Satan, der Gewalt und Tod und Mord in sich trägt. Kain war geprägt nicht durch den Charakter Gottes, sondern er war geprägt durch den Charakter des Widersachers. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass dann erst im Kapitel 5 vom ersten Buch Mose in den ersten drei Versen Folgendes beschrieben wird, wo jetzt, nachdem Kain vertrieben wurde und Abel getötet wurde, bekommen Adam und Eva noch einen weiteren Sohn, und das ist Seth. Und von ihm lesen wir im fünften Kapitel in Versen 1 bis 3. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Da haben wir nochmal diesen Bezug, nochmal diese Begriffe. Er war ihm ähnlich. Er wurde in seinem Bild geschaffen. Und Vers 3. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Das sind genau die gleichen beiden Begriffe, die wir vorhin gelesen haben, dass der Mensch ein Bild und ein Gleichnis für Gott ist. In diesem Sinn ist jetzt dieser Seth im Bilde und im Gleichnis von Adam geschaffen. Wir haben das nicht gelesen bei Kain. Und Seth ist der erste in einer Generationenfolge von Menschen, die offenbar Gott treu waren. Da ist der Henoch, der mit Gott gewandelt ist und zu ihm hinaufgebracht wurde. Der zehnte in dieser Generationenfolge ist Noah, der einzige gerechte Mensch auf dieser Welt. Und ich glaube, dass es diese Linie war, die das Bild Gottes bewahrt hat. Es ist diese Linie, aus der im Endeffekt Christus kommt, der wirklich zeigt und vollkommen zeigt, wie Gott ist, der das vollkommene Abbild des Wesens Gottes ist auf dieser Welt. In diesem Sinne glaube ich, um ganz an den Anfang der Predigt zurückzugehen, die Frage, was bedeutet das, der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist, und sind alle Menschen gleichermaßen im Bild Gottes geschaffen, würde ich vielleicht folgendermaßen beantworten. Geschaffen ist der Mensch im Bilde Gottes, aber es ist nicht jeder gleichermaßen ein Bild für Gott. Wir können auch zum Bild für Satan werden. Und das ist abhängig davon, durch wessen Wesen wir geprägt sind, und auch daran abhängig, auf wen wir blicken, auf wen wir uns ausrichten. Denn das färbt auf uns ab. Der Wert des Menschen ist durch diesen Umstand nicht gemindert. Gott liebt jeden Menschen, unabhängig davon, wessen Bild er darstellt. Aber Christus möchte uns prägen. Christus möchte uns verändern und uns formen. Er möchte uns sozusagen neu erschaffen. Ich glaube, das ist das, was die Bibel mit Heiligung bezeichnet. Jesus möchte uns heiligen. Man könnte auch sagen, der Prozess der Heiligung ist der Prozess der Wiederherstellung des Bildes Gottes in uns. Und ich möchte zum Schluss kommen der Predigt und abschließen mit einigen der großartigsten Verheißungen, die uns das Neue Testament überliefert hat. Ein Versprechen für all jene, die bereit sind, Christus nachzufolgen, die Kinder Gottes sind, die sich von ihm neu in seinem Bilde schaffen lassen wollen. Und auch hier finden wir wieder diese drei Aspekte, wie wir sie bereits in Psalm 8 gesehen haben. Die Tatsache, dass wir nur ein wenig niedriger als Gott und als die himmlischen Wesen geschaffen sind. Die Tatsache, dass Gott uns mit Herrlichkeit und Ehre krönt. Und dass er uns auch zum Herrn über das Werk seiner Hände macht. In Christus, der Erste ist, wird uns das alles verliehen, wenn wir wollen, wenn wir bereit sind dazu. Und das finden wir jetzt in den folgenden Texten. In 1. Johannes Kapitel 3, in den Versen 1 bis 2, vielleicht schlagt ihr nicht alle Texte auf, ich gehe da jetzt einfach noch schnell durch. 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 2. Timotheus 2, die Verse 11 bis 13. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 1. Korinther 6, die Verse 2 bis 3. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Denn wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Und eine Erfüllung von dieser Verheißung finden wir in Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen. 1000 Jahre. Und dann noch in 1. Korinther 15, die Verse 40, 41 und 49. Es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Und Vers 49, und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Und ich glaube, was hier beschrieben wird, das erkennen wir in den Worten von Jesus selbst, wie er sie im Matthäus-Evangelium, wie es im Matthäus-Evangelium überliefert wurde. In Matthäus 17, Vers 2, da sind wir in dieser Situation, wo Jesus mit drei seiner Jüngern auf einen hohen Berg geht und da begegnet er Mose und Elia und er wird verwandelt. Ich lese Matthäus Kapitel 17, Vers 2, dort steht: Und er, Jesus, wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Hier haben wir diese Verherrlichung Jesu, hier haben wir einen Moment, wo sichtbar wird, mit welcher himmlischen, göttlichen Herrlichkeit Jesus in dem zukünftigen Leben uns begegnen wird. Aber dann, wenn wir in Matthäus Kapitel 13, den Vers 43 lesen, dann spricht Jesus zu uns Folgendes. Matthäus 13, Vers 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Das ist genau das Gleiche, was wir vorhin von Jesus gelesen haben. Sein Gesicht hat geleuchtet wie die Sonne. Wir werden also in der zukünftigen Welt, in der Gegenwart von Jesus, sein wie Jesus auf diesem Berg, in dieser Herrlichkeit, wo die Jünger von Jesus niedergefallen sind. Sie konnten nicht anders, als sich niederzuwerfen vor Jesus in diesem Moment. Wir werden auch eine solche Herrlichkeit von Gott empfangen in der zukünftigen Welt. Und dieser Gedanke, den wir hier beschrieben gelesen haben, den werde ich gleich noch in einem Zitat von C.S. Lewis wiedergeben, der das unglaublich eindrücklich beschreibt. Aber ich möchte noch einmal kurz auf diesen Gedanken zurückkommen, was es heute und jetzt bedeutet, Bild Gottes zu sein. Wir als Menschen, wenn wir uns gegenseitig betrachten, erscheinen ziemlich unspektakulär oft. Langweilig vielleicht sogar. Irgendwie seltsam. Keine besonders beeindruckenden Geschöpfe in den meisten Fällen. Und doch dürfen wir auch jetzt schon ein Bild Gottes sein auf dieser Welt. Ein Licht, das leuchtet, in dem andere Menschen das Licht und die Herrlichkeit Gottes erkennen. Und diesen Umstand, im Grunde den Gedanken dieser ganzen Predigt, den fasst C.S. Lewis in einem Essay zusammen, das den Namen trägt, The Weight of Glory. Also das Gewicht der Herrlichkeit oder die Last der Herrlichkeit. Und nur ein Gedanke hier noch, weil da ein Gedanke drin ist, der vielleicht irritieren mag auf den ersten Moment. Ich glaube, was Lewis hier schreibt, ist wahr. Denn das Wort, das die Bibel für Gott verwendet, Elohim, ist ein allgemeiner Begriff. Es ist nicht nur auf Gott, den Vater, zu verstehen, sondern es ist zu verstehen auf alle himmlischen Wesen. Auf alle Wesen, die in dieser Welt leben, in der Gegenwart Gottes, in der auch wir eines Tages existieren dürfen. Es werden also auch wir eines Tages sozusagen himmlische Wesen sein. Und jetzt lese ich C.S. Lewis, The Weight of Glory. Zuerst auf Englisch und dann übersetze ich es auf Deutsch. It is a serious thing to live in a society of possible gods and goddesses. To remember that the dullest and most uninteresting person you talk to may one day be a creature which, if you saw it now, you would be strongly tempted to worship. Und auf Deutsch, es ist eine ernstzunehmende Sache, in der Gesellschaft potenzieller Götter und Göttinnen zu leben, im Bewusstsein davon, dass die langweiligste und unauffälligste Person, mit der du heute sprichst, das Potenzial besitzt, eines Tages ein Geschöpf zu sein, das, wenn du ihm heute begegnen würdest, dich in Versuchung bringen würde, es anzubeten. Das ist es, was Christus für uns vorgesehen hat. Das ist es, was Christus uns verheißt. Amen.